Willkommen zu unserem Podcast Die Risikoanalyse im ISMS. Identifizieren, beurteilen, behandeln. Dieser wird am 19.06.2023 um 15 Uhr aufgenommen. Mein Name ist Alice Laudin und bei mir sind Matthias Weigmann und Sandra Kleven.
Hallo, ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Hallo, ich freue mich auch.
Die ISO 27001 schreibt in Kapitel 6.1.2 eine Risikobewertung und in Kapitel 6.1.3 eine Risikobehandlung, also im englischen Normtext ein Information Security Risk Assessment und Information Security Risk Treatment vor. Wenn man das ISMS-Zertifikat erhalten will, kommt man also nicht drum herum, sich mit den Risiken, die das Unternehmen betreffen können, auseinanderzusetzen. Da im Annex A der ISO relativ viele Punkte in den Controls schon aufgegriffen werden, sollte das doch eigentlich eine einfache und schnelle Nummer werden, oder?
Ja, nicht wirklich. Also die Controls im Anhang adressieren schon Risiken, die so ziemlich jeder hat, die so Standard sind. Und diese abzuarbeiten ist sicherlich für eine Erstzertifizierung erstmal ausreichend in der Regel. Man sollte sich aber weitere Gedanken machen, ob es eigene Risiken gibt, die davon nicht erfasst sind, nicht abgedeckt sind und dazugehörige Maßnahmen. Für die Erstzertifizierung ist immer schwierig, den Spagat zu machen zwischen normgerecht zu sein auf der anderen Seite praxisgerecht, das heißt, das auch vom Aufwand nicht überlaufen zu lassen.
Genau, also man sollte sich dann zuerst den Sinn und Zweck der Risikoanalyse vor Augen führen. Und das Ganze nicht nur machen, um die Norm zu erfüllen, sondern um das ganze Unternehmen zu schützen. Na, die Norm ist generisch und trifft eben auf 10-Mann-Unternehmen genauso zu wie auf eins mit 1.000 Mitarbeitern. Und jedes Unternehmen hat ja zum Beispiel geografische Lage oder je nachdem, was für einen Geschäftsbereich sie abdecken, auch unterschiedliche Risiken, die dann wiederum unterschiedliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben.
Okay, das heißt, für den Anfang ist es erst einmal hilfreich, die ISO 27001 genau durchzuarbeiten und die Controls im Annex A möglichst genau anzugehen. Aber wie mache ich dann weiter? Wie werde ich spezifischer?
Die eigenen Werte sind dabei entscheidend, herauszufinden, was man eigentlich schützen will. Also auch die eigenen Prozesse zu betrachten und zu schauen, wo kann denn eigentlich ein Schaden für diese entstehen. Das können Forschungsdaten aus der Forschungsabteilung sein, sensible bezogene, personenbezogene Daten, all solche Dinge. Als Dienstleister oder Auditor können das Berichte für oder von Kunden sein. Es geht also darum, ganz konkrete Szenarien sich anzuschauen, dort Bedrohungen rauszufinden, Risiken zu finden, die also so von der Norm nicht abgedeckt sind.
Genau. Hilfreich ist dazu natürlich auch so ein Newsletter zu abonnieren zum Beispiel oder Feeds zu vorwählen. Und wenn man sich die Nachrichten anguckt, beziehungsweise was so in den Medien gepostet wird, dann sieht man ja auch immer reichlich Vorfälle. Wichtig ist, dass man sich mit ähnlichen Unternehmen in der eigenen Branche vergleicht und auch da immer Augen und Ohren offen hält, um dann zu gucken, ob kann mir das auch passieren. Na, bin ich da vielleicht auch nicht gut aufgestellt?
Ja, genau. Also wichtig ist vor allen Dingen aber auch, dass man noch tatsächlich handelt, dass man nicht nur Informationen sammelt, beispielsweise irgendwo in einem Postfach das zusammenlaufen lässt oder in einem Ticketsystem, sondern dass man tatsächlich eben auch diese Risiken sich anschaut, das auch bewertet und dann auch zu überlegen, kann das für mich zutreffen oder trifft das eher für mich nicht zu? Ist das also ein Risiko, das mich betrifft oder nicht? Und das dann entsprechend aufzunehmen.
Ja. Und die realistische Bewertung ist wichtig, ne? Also nur weil ein Bekannter von mir im Lotto gewonnen hat, aber noch kein Opfer eines Cyberangriffs geworden ist, ist es nicht wahrscheinlicher, dass ich auch im Lotto gewinne oder jemand anders. Sondern das muss man sich schon genau überlegen. Also Risiko zur Schwachstelle, die ausgenutzt werden kann und dann eben auch die Eintrittswahrscheinlichkeit zu bewerten mit der Schadenshöhe. Was kann passieren? Was hat das für Auswirkungen auf mich? Ist es nur ein finanzieller Schaden oder auch Image-Schaden des Unternehmens und noch viel schlimmer und viel wichtiger zu betrachten, eben auch Schäden, die an Leib und Leben von Personen entstehen können.
Ja. Wichtig ist es eben auch, dass man das dokumentiert, wie man zu dieser Einschätzung gekommen ist, wie man das die Wahrscheinlichkeit für sich eingeschätzt hat, wie man die Schadenshöhe für sich eingeschätzt hat. Das nachweisbasierte Arbeiten, das wir im ganzen ISMS kennen, ist eben auch hier wichtig. Die Dinge sollen nachvollziehbar sein. Andererseits sollen eben aber auch keine Romane geschrieben werden, also knapp. Das Wichtigste üblicherweise oder am besten in Tools, die man hat und die man kennt, und nicht irgendwie extra neben dem Thema.
Ja, das Dokumentationsthema haben wir ja fast in jedem Podcast. Aber zurück zur Frage. Gut, ein Punkt war ja über Newsletter oder Feeds, sich Informationen zu den Risiken zu finden. Wie kann ich denn da noch spezifischer werden, direkt auf mein Unternehmen zutreffend, was nicht nur in der Norm behandelt wird, sondern auch was wirklich die spezifischen Risiken für das Unternehmen dann betreffen?
Ja, da komme ich wieder mit meiner BCM-Brille um die Ecke, wo ich dann sage, wir müssen uns die Szenarien angucken und die auch mal durchspielen, die für das Unternehmen eintreten können. Ne? Das können Feuer sein oder auch umweltbedingte Bedrohungen. Siehe das Ahrtal zum Beispiel, immer noch Themen, die wir da immer betrachten müssen. So kommt dann jeder darauf, was da eben passieren kann. Und dann guckt man sich an, was gibt es denn an Möglichkeiten, das Ganze zu verhindern oder eben auch zu reduzieren, den Schaden, der dann entstehen kann. Ne? Kommt jeder drauf. Also gegen Feuer natürlich ein Feuerlöscher. Und dass ich kein Lagerfeuer in der Kantine anzünde, ist auch klar. Was passiert, wenn es doch brennt? Ja, dann muss man halt eben gucken, kommt man an alle wichtigen Sachen ran? Sind die Mitarbeiter vielleicht sogar auch geschult, dass sie mit dem Feuerlöscher auch umgehen können? Ne? Und wenn die Feuerwehr kommt, wie verhalte ich mich dann? Sammelpunkte, Ein- und Ausgänge, Notausgänge, diese ganze Planung, die dahinter steht. Und ja, was viele aus dem Blick verlieren, ist immer diese Bergungspläne am Ende. Ne? Also wenn das Gebäude abgebrannt ist, aber vielleicht nicht vollständig, wird von der Feuerwehr wieder freigegeben. Wer holt dann die Sachen, die noch funktionsfähig sind oder auf denen unter Umständen noch wichtige Informationen sein könnten, dann auch geordnet, sorgfältig daraus? Und ja, wenn man diese Szenarien durchspielt und die entsprechenden Notfallübungen dahinter dann erkennt, dann fällt eben auch das eine oder andere auf, was man dann noch ändern muss. Und man kann das immer wieder üben, um immer wieder Schwachstellen zu finden und da noch weiterzugehen. Also fängt mit dem Schlüssel an, ne? Der Ersatzschlüssel außerhalb der Zentrale, dass der Notraum für die Technik nicht im Dachgeschoss sein sollte, weil wenn es brennt, das Dachgeschoss zuerst einstürzt. Geht bis dahin, wenn die Feuerwehr alles blockiert hat, wie kommen die Menschen dann raus? Müssen vielleicht noch Fahrzeuge oder Equipment gerettet werden? Das sind alles so Dinge, die man sich in den Szenarien dann direkt anguckt.
Wichtig ist es eben auch, dass man eben die Asset Owner mit einbezieht. Die kennen ihre Assets, ihre Werte am besten, kennen am besten die Risiken, kennen auch die konkreten Szenarien, die damit eintreten oder eintreten können. Was sich so eine kleine Gruppe von IS- oder BCM-Experten im kleinen Kämmerchen ausdenkt, das ist halt immer unvollständig, weil sie natürlich in dieser Gruppe nicht Experten für jedermanns Thema im gesamten Unternehmen sein können. Beim Sammeln hat sich auch sowas wie Ticketsysteme eigentlich bewährt, oder andere Tools, in die man halt Informationen darüber sammeln kann. Wichtig ist, dass man ein gelebtes Thema hat, also eine gelebte Tool-Umgebung hat, also damit, wo Menschen tatsächlich umgehen können im Unternehmen und nicht irgendwelche Spezialtools, die man dann vielleicht ein oder zweimal benutzt, als jemand, der nicht der Kerngruppe der IS- oder BCM-Experten angehört, sondern als Werteowner irgendwo ganz tief im Unternehmen drin ist, dann braucht man halt einfach Tools, mit denen man umgehen kann, die auch eben erreichbar sind, die bedienbar sind. Und je größer das Unternehmen ist, umso wichtiger wird eben auch diesen dezentralen Ansatz zu unterstützen, weil es natürlich einleuchtet, dass je größer das Unternehmen ist, umso weniger kann eigentlich so eine Kerngruppe für Informationssicherheit oder BCM wissen, was an den in den Bereichen des Unternehmens vor sich geht. Das wissen dann halt nur die Asset Owner und da müssen die auch mitspielen können.
Genau, das sehe ich auch so. Also gerade die Assets, die zwar zu einer bestimmten Gruppe gehören, für die es auch schon Maßnahmen gibt, für die aber vielleicht trotzdem ganz andere Bedrohungen noch herrschen, die man so gar nicht im ISMS betrachtet. Und ja, es können Systeme sein, die extern laufen, zum Beispiel, die nicht im Backup sind. Und da muss man die Asset Owner einfach mit abholen und gucken, dass man mit denen Maßnahmen entwickelt, wie dann die Daten, die Informationen und die Systeme wiederhergestellt werden können.
Okay, also muss die Risikoliste auch ständig weitergeführt werden. Es reicht da nicht, einfach einmal im Jahr drüber zu schauen und zu überlegen, ob sich etwas geändert hat.
Ja, man es genau nimmt nicht. Also in der Norm heißt das regelmäßig und anlassbezogen muss sowas gemacht werden. Also und regelmäßig wird immer interpretiert als mindestens einmal im Jahr. Aber wenn man überlegt, wie schnell sich unsere Welt dreht und wie schnell sich Dinge verändern, sollte man doch eher sehen, dass es sich um einen kontinuierlichen Prozess heißt, dass man auch immer reagiert auf Dinge, aktuelle Vorfälle, die vielleicht woanders passiert sind, die man erlebt hat, die man gesehen hat, über die man gelesen hat, die dann eben auch zeitnah aufzunehmen und nicht in einem Dreivierteljahr, weil dann wieder das nächste Risikomanagement ansteht, sondern eben das zeitnah zu machen und dann diese Risiken, wie vorhin gesagt, nicht einfach nur zu sammeln, sondern sie müssen eben auch beurteilt werden und dann müssen Maßnahmen geplant werden und dann müssen Maßnahmen auch umgesetzt werden. Denn erst wenn man solche Maßnahmen umsetzt, dann tut sich ja tatsächlich was am Niveau der Informationssicherheit. Es geht ja nicht darum, dass wir uns mit Planung bespaßen, sondern es müssen hinten auch Maßnahmen rauskommen. Und welche Maßnahmen dann man dann trifft, muss dann eben auch das Ergebnis einer bewussten und wie immer dokumentierten Entscheidung sein.
Das heißt, wenn man sich aber wirklich intensiv damit beschäftigt, hat man am Ende ja doch relativ viele Risiken zu behandeln oder auch überhaupt insgesamt relativ viel zu tun. Wie schafft man es denn, den Kopf nicht in den Sand zu stecken vor lauter Aufgaben?
Die ISO 27001 sieht explizit vor, dass wir Risiken priorisieren. Das ist so das Ergebnis des Kapitel 612. Eine priorisierte Risikoliste. Und priorisiert heißt priorisiert für die Behandlung. Und zwar nach den eigenen Kriterien, die man selbst aufgestellt hat. Da fließt sicherlich als maßgeblich das ein, wie hoch ist das Risiko eigentlich, wie bewerte ich das? Also vereinfacht gesagt, die schlimmsten Risiken zuerst. Aber auch andere Kriterien können einfließen, wie zum Beispiel Quick Wins zu realisieren. Also alles, was man schnell beseitigen kann, das sollte man dann vielleicht auch tun. Also diese priorisierte Risikoliste und dann irgendwo einen Strich zu ziehen und sagen, das kann ich im nächsten Zeitraum, beispielsweise im nächsten Jahr bis dahin können wir kommen, das können wir schaffen. Und dann weiß man auch, dass man mit diesen knappen Ressourcen genau das getan hat, was man selbst für richtig hält und das andere war dann halt auch weniger wichtig.
Und was passiert, wenn mir zu einem Risiko überhaupt keine Maßnahme einfällt?
Da muss ich entweder nochmal nachdenken oder in der Tat kann ich die Risiken dann auch akzeptieren. Keine Maßnahme heißt ja meistens keine verhältnismäßige Maßnahme. Also das heißt, der Aufwand ist zu hoch im Vergleich zum Nutzen oder übersteigt ganz allgemein die Möglichkeiten des Unternehmens. Das ist ja durchaus drin. Ansonsten hilft es sicherlich auch, in etablierte Werke halt mal zu schauen, wie also in das Grundschutzkompendium oder eben auch in andere Werke hineinzusehen und zu sehen, was werden denn da für Maßnahmen vorgeschlagen und ist da vielleicht was dabei, auf das ich nicht gekommen bin, was vielleicht auch was wäre für mich. Und im Gegensatz zum Annex A werden hier eben auch relativ konkrete Maßnahmen, also zumindest deutlich konkreter als im Annex A, Maßnahmen vorgeschlagen. Da ist also das Grundschutzkompendium auch wirklich hilfreich.
Ja, das hilft auch auf jeden Fall bei der Identifizierung von Risiken, die man vielleicht im ersten Blick nicht so gleich sieht. Und es gibt dort viele Gefährdungen mit Beispielen, die da angegeben sind.
Ja, und die reichen auch für so 85-90% aller Risiken, die man so hat, also für den Schutzbedarf von so viel, diesem Anteil von Werten, die man dort hat. Und der Grundschutz geht davon aus, dass man so ungefähr 10-15% für seine Werte die entsprechenden Risiken nochmal extra ermitteln muss, hier also einzelne Risikoanalysen macht. Ansonsten reicht das einfach, die Grundschutzmaßnahmen umzusetzen.
Sie hatten ja vorhin schon mal über Asset Owner gesprochen. Wie ist das denn eigentlich? Müssen die selbstständig dafür sorgen, dass die Risiken, die auf ihr Asset zutreffen, behandelt werden? Oder geben die lediglich die Hinweise und jemand anders unterstützt da?
Das ist hängt von der konkreten Organisation im Unternehmen ab. Die ISO 27001 kennt da so zwei verschiedene Rollen, die wir haben. Das sind die Asset Owner, über die wir eben schon die ganze Zeit gesprochen haben, die Werteverantwortlichen, die im Grunde dann auch für den Schutz ihrer Werte zuständig sind. Und dann gibt es die Rolle des Risk Owners, des Risikoverantwortlichen, der also für das Risiko verantwortlich ist. Das kann häufig zusammenfallen, kann sich aber auch trennen. Denn dieses Verhältnis von Risiken zu Werten ist so eine End-to-End-Beziehung. Wenn das nicht alles einer macht, dann fällt das auch so ein bisschen auseinander. Und die Aufgabe dieses Risk-Owners ist es eben gerade, den Plan zur Risikobehandlung zu genehmigen. Das heißt, er muss verstehen, was da gemacht werden soll. Und er muss verstehen, welches Restrisiko zum Schluss übrig bleibt. Wir sind ja in der Planphase. Das bedeutet, welches erwartete Restrisiko bleibt übrig? Und das muss er dann auch akzeptieren. Er hätte auch die Möglichkeit, ein Risiko pauschal zu akzeptieren und zu sagen, obwohl das Risiko eigentlich noch zu hoch ist und behandelt werden müsste, akzeptiere ich das auch so. Das ist seine Aufgabe und wie gesagt, das kann der Asset Owner sein, das muss aber so nicht sein.
Ja, dann wäre jetzt nochmal so diese Frage zu den Tipps und Tricks zum Risikomanagement. Sandra, magst du da eventuell aus deiner Beratungspraxis nochmal was nennen?
Ja, klar, gerne. Das ist tatsächlich richtig so. In erster Linie muss natürlich die Führung mitziehen. Ne? Im Endeffekt ist ja die Geschäftsführung oder der Vorstand immer der letzte Owner des Risikos, also der die letzte Entscheidung trifft. Das ist wie beim gesamten ISMS. Die Führung muss einfach mitziehen. Man muss natürlich Probleme und Risiken, die man identifiziert, dann auch ernst nehmen. Gerade wenn man aus dem BCM heraus Themen bearbeitet, sollte man das nicht belächeln, sondern wirklich sich dann auch angucken. Dann ist es wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen, Ressourcen zu stellen und zuzuhören. Was haben dann die anderen im Unternehmen vielleicht für Sorgen oder Probleme, was das betrifft? Welche Schwachstellen haben die erkannt? Wo sehen sie noch Risiken? Und dann ist es auch so, dass es den Beteiligten dann Spaß macht. Also aus meinen BCM-Workshops weiß ich, dass es dann immer so ist, dass sie am Ende ein Ergebnis sehen und dann immer ganz froh sind, dass sie konkrete Arbeitspunkte haben und auch ein Stück vorwärts kommen.
Dann Herr Weigmann nochmal vielleicht aus Ihrer Auditorsicht.
Ja, aus meiner Auditorensicht ist natürlich wichtig, was die Auditoren sagen. Also die Empfehlungen der Auditoren sind natürlich eine Quelle nicht zur kontinuierlichen Verbesserung, sondern weisen auch darauf hin, wo vielleicht noch unerkannte Risiken stecken, die dann auch behandelt werden müssen. Und vielleicht gibt der Auditor in seiner Empfehlung auch schon mal einen Hinweis dazu, wie das gemacht werden kann. Auch aus der eigenen Managementbewertung kommen Hinweise auf Risiken und zu behandelnde Maßnahmen. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass man die nicht nur einmal im Jahr macht, sondern häufiger durchaus. Es bringt ja immer nichts, wenn man eine Managementbewertung macht, wo Dinge behandelt werden, die schon jeder weiß, weil das schon im operativen Geschäft lange alles behandelt worden ist. Wenn das der Fall ist, sollte man seine Managementbewertung einfach auch formal öfter machen. Auch andere Menschen mit hinzunehmen, andere Verantwortliche hinzunehmen, das Thema, also das ganze Thema Informationssicherheit und Risikomanagement nicht zu kapseln in kleinen Gruppen, sondern eben möglichst viele Mitarbeiter mitzunehmen und das zu einem selbstverständlichen Teil der jeweiligen Arbeit machen und damit auch die Zusammenarbeit an solchen Themen fördern. Und nochmal ganz wichtig zum Schluss, vielleicht nochmal als Hinweis, diese Risikoliste enthält natürlich Hinweise auf Schwachstellen des Unternehmens. Die sollten wir natürlich auch gut schützen, insbesondere auch, wenn man sie irgendwo übermittelt. Heißt also zum Beispiel nicht unverschlüsselt durch die Welt vermählen.
Das ist sicherlich ein guter Tipp. Sollte zwar eigentlich offensichtlich sein, aber es kommt sicherlich immer mal wieder vor, dass das dann einfach so durchgeschickt wird. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Tipps benötigen oder Fragen zum Risikomanagement haben oder aber zu den Themen Informationssicherheit und Datenschutz, sind wir gern für Sie da. Übrigens bieten wir auch entsprechende Seminare dazu an. Besuchen Sie uns gern auf unserer Webseite unter anmato.de oder rufen Sie uns einfach unter der 040 229 47190 an. Und auch wenn Sie Anregungen oder Feedback zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gern unter podcast@anmato.de. Damit bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und bei meinen Gesprächspartnern für die ausführlichen Erläuterungen.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.